Ein ganz wichtiger Satz, der mich immer so begleitet hat, wenn es um neue Führungskräfte oder um neue Rollen geht, ist zu sagen, befördere dich selbst. Geh aktiv in diese Rolle und glaub den Menschen, die dich auch dahin gefördert und befördert haben. Vertrau da in dich selbst, du wirst es richtig und gut machen.
Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership und heute wieder mal mit einer ganz tollen Gästin. Ich habe mir eine Kollegin eingeladen heute und wir werden uns ganz viel darüber drehen, was kann ich vielleicht als neuer Vorgesetzter, Vorgesetzter in einem Team machen, wie gestalte ich einen Führungswechsel? Und dafür ist heute zu Gast die Elisabeth Festner. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Liebe Julia, danke für die Einladung.
Elisabeth, du bist Führungsberaterin, du bist spezialisiert auf das Thema Führungswechsel und sagst auch, dass New Leadership tatsächlich ein wichtiges Thema für dich ist. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass du für beide Sachen auf eine ganz langjährige, auch operative Erfahrung zurückschaust. Du hast viel Transformation begleitet, warst im Change Management unterwegs, auch im Talent Management. Übrigens, da haben wir eine kleine Überschneidung. Das fand ich auch sehr, sehr schön, als wir uns kennengelernt haben. Das heißt, du bist heute da für Führungskräfte, aber eben auch für HR-Bereiche in Organisationen, die sich mit diesem Thema Führungswechsel intensiver beschäftigen wollen. Also finde ich schon mal ein ganz, ganz spannendes Setting. Also viel gute Insights, glaube ich, heute drin für alle, die ganz frisch demnächst auf eine neue Stelle kommen oder vielleicht gerade da sind. Und dann hast du noch Zusatzqualifikationen, sehr umfangreiche gemacht bei Schulz von Thun. Du bist ausgebildete Kommunikationsberaterin und hast eine ganz umfangreiche Ausbildung auch gemacht zum Thema Mindfulness in Organisation. Also wenn das heute nicht geballte Kompetenz ist, dann weiß ich es nicht.
Ja,
Wirklich schön,
danke
dass du
dir.
da bist.
Danke dir.
Wie bist du zu dem Thema gekommen, dass du ausgerechnet Führungswechsel Lust hast zu begleiten?
Ja, das ist, sag ich mal, entstanden aus einer jahrelangen Erfahrung in dem Thema, die ich insbesondere immer in-house machen durfte. Also ich habe in verschiedenen HR-Rollen immer wieder Führungskräfte, Talente ja auch betreut, die dann in eine Führungsrolle gegangen sind und gerade auch in wachsenden Unternehmen, wo immer wieder Teams aufgebaut werden, geht es dann darum, wie können diese Teams möglichst schnell gut miteinander performen, Leistung bringen, Zusammenarbeit möglich machen. Und da habe ich in allen Unternehmen, wo ich bisher war, immer so Teamentwicklungstage, Führungskräftewechsel begleitet und das immer wieder methodisch angepasst und optimiert. Und lustigerweise ist in allen Unternehmen, wo ich angestellt auch war, hat mich dieses Instrument überlebt. Also bleibt das noch, ja, auch wenn ich längst weg war.
Wie
Haben
schön.
das HR-Abteilungen fortgeführt, fortgesetzt, berichten Führungskräfte, dass sie das in dem Unternehmen erleben, wird es weiterhin angeboten, praktiziert, weil es als so hilfreich und nützlich zum Start erlebt wird. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist was, das ist weiterhin unterrepräsentiert in Unternehmen. Es ist meiner Meinung nach einer der am meisten unterschätzten Personalprozesse in Unternehmen. Und ja, bin ich jetzt als Führungsberaterin mit dem Thema unterwegs, weil ich es für ja, einen enorm guten Aufwand und Nutzen für Unternehmen, für Führungskräfte und eben auch für
Ja.
die Teams, die sie führen, halte. Und ja, kann ich es einfach nur empfehlen, diesen Prozess ins Auge zu fassen und ganz bewusst auch zu gestalten.
Das ist unheimlich spannend, auch deswegen. Wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch gehabt, ne? Weil wir gesehen haben, wir kommen tatsächlich so ein bisschen von zwei Seiten auf das Thema zu. Also, ne, du bist wirklich als Beraterin drin. Das heißt, dich kann man fragen, was soll ich denn tun? Was mache ich denn? Was sind denn die besten Sachen? Du gestaltest tatsächlich auch die Workshops. Und bei mir gibt es ja manchmal auch den Workshop, aber viel mehr die Anfragen Richtung Einzelcoaching. Ja, also wie gehst du mit diesem inneren Stress um, wie stelle ich mich innerlich auf, was ist vielleicht mein Wertesystem, mit dem ich in sowas reingehe. Also dieses Coaching im Ich-Innen, das ist sowas, was ich begleite. Und ich finde an der Stelle auch ganz wichtig, dass wir heute mal bei dir wirklich drauf gucken, okay, was sind denn vielleicht gute Tipps oder Ideen, die ich als Führungskraft in so eine neue Phase mit reinnehme. Also gerade so der Neuanfang ist ja auch geprägt von ganz viel Unsicherheit im weitesten Sinne. Man kennt sich noch nicht. Ich glaube, wir haben alle die Situation schon erlebt, mindestens mal, dass da ein neuer Chef oder eine neue Chefin kommt. Und jetzt so, da ist ja immer, was würdest du beschreiben, was ist am Anfang in so einer Situation kennzeichnend für so einen Neuanfang, Vorgesetztenwechsel? Was ist so typisch in der Phase?
Ja, Also ich würde sagen, typischerweise ist es einfach geprägt von unglaublich vielen Erwartungen auf mindestens zwei Seiten, ja? Also das Team macht sich Hoffnungen, jedes einzelne Teammitglied überlegt sich, was ist jetzt eigentlich zu erwarten von meiner neuen Führungskraft, was eilt derjenigen oder demjenigen für einen Ruf voraus, wissen wir das, welchen Auftrag glauben wir, bringt die Person dann mit und was bedeutet das natürlich auch für mich als Mitarbeiter, was ist da drin für mich, welche Privilegien verliere ich vielleicht oder was könnte ich dazu gewinnen? Also das sind so ganz ja eigene menschliche, sag ich mal, Erwartungen, Befürchtungen, Sorgen, die da mitschwingen und die ganz unterschiedlich sein können. Und aus der Perspektive der Führungskraft ist da natürlich meistens so eine ganz hohe eine Motivation und Ambition, was positiv zu gestalten, zu entwickeln, erfolgreich zu sein, Veränderungen anzustoßen, die man selbst initiiert hat, ja, und da einfach ja sozusagen den Auftrag auch zu erfüllen, für den man antritt und was positiv mitzugestalten. Das sind so grob diese Motivationslage. Und wo dann am Anfang, finde ich, die Zeit so gekennzeichnet ist, dass, ne, dass alle anfangen hoch motiviert, aber dass trotzdem oft viel Ungesagtes so im Raum mitschwingt. Ja? Also man tastet sich so ab, jeder versucht sich von der besten Seite zu zeigen, aber gleichzeitig unter so einem Schirm von Erwartungen und eben von Befürchtungen. Und da kann es einfach schon mal passieren, dass man trotz bester Motivation und Wohlwollen so in so die einzelnen Fettnäpfchen springt, ohne es
Ja.
wollen und auch manchmal ohne es zu merken. Und das Risiko, was dann schon da ist und in der ersten Phase sehr groß ist, ist einfach, dass aus so ersten Fettnäpfchen echte Irritationen werden und so zwischenmenschliche, ja, erste zwischenmenschliche Spannungen bis hin zu Konflikten entstehen. Und ja, Konfliktkosten in Unternehmen sind hoch, ja, sind wahre Energiefresser. Und die dann später wieder zu beseitigen, das kann anstrengend, mühsam, kostenintensiv sein. Und deswegen, ja, plädiere ich schon dafür, frühzeitig dahin zu schauen, um sich diese ja, zwischenmenschlichen Fettnäpfchen früh auszuräumen, zu sagen, besprechbar zu machen und um eine gemeinsame Vertrauenskultur zu kommen, in der auch Kritisches sein darf. Und diesen Zeitraum gilt es einfach zu verkürzen, ja, diesen
Ja.
Zeitraum des Abtastens und der Zurückhaltung, weil dann kann man einfach sich wieder gut konzentriert und gestärkt so den Arbeits- und Erfolgsthemen widmen.
Ja, ich denke manchmal, und vielleicht ist das auch so ein Phänomen beim Thema Führung insgesamt, ne? So Führungskraft ist ja jetzt per se kein Studiengang. Viele werden einfach irgendwann Führungskraft, weil sie vielleicht der beste Mitarbeitende irgendwie waren oder so.
Ja.
Ne? Führung muss man nicht lernen und gerade so eine neue Rolle. Also auch wenn ich an meine Zeiten, so an Talentmanagement oder so zurückdenke, ne, gerade die guten Leute, die setzt man ja dann auch gerne mal auf Positionen, die auch herausfordernd sind, so nach dem Motto, sie schaffen das schon. Und dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wichtig das ist, gerade die Anfänge so im Prozess zu begleiten, ist, glaube ich, etwas, was sich entwickelt hat. Also ich nehme das schon mehr und mehr wahr, dass das gerade in den Unternehmen und auch Verwaltung tatsächlich zunehmend stattfindet. Finde ich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig merke ich dann auch, und das sind so Anfragen, die typischerweise dann bei mir landen, sie helfen dem dann, dass der dann klarkommt, ne? Und dann kommt jemand rein und sagt so, ich möchte gerne als erstes mit Ihnen einen Maßnahmenplan entwickeln, was ich jetzt in den ersten 100 Tagen alles machen will. Und dann
Genau.
sind wir schon mitten im Was. Also da wird schon ganz viel Projekt gemacht, To-Do-Listen geplant, was auch immer, wie werden Aufgaben verteilt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich so, hab dann immer so diesen Moment, nicht so schnell. Weil da ist ja noch was anderes, ne? Also du hast ja gerade gesagt, dieses, da ist so ganz viel zwischen den Zeilen, da ist so was Menschliches drin. Da müssen wir auch mal drüber reden. Wie erlebst du das?
Ja, und ich erlebe das als so ein Spannungsfeld so zwischen bewahren und die Historie wertschätzen und sozusagen sich einlassen auf das, was ist, die Kultur kennenzulernen, die Regeln des Miteinanders. Und gleichzeitig haben alle Führungskräfte, die starten, einen enormen, ja, sowohl, wie ich gesagt habe, Motivation, dass sie loslegen wollen, was bewegen wollen und auch einen Erwartungsdruck, schnell Erfolge vorzuweisen.
Ja.
In einer Zeit, in der sie auch noch extrem sichtbar sind, ja, weil immer, wenn man da anfängt in einer neuen Rolle, dann wird
Stehst
man
unter
in vielen
Beobachtung.
Meetings vorgestellt, dann wird man nicht nur vom eigenen Team beobachtet, das ja sowieso, sondern natürlich auch von den Führungskräften, Kollegen, von den eigenen Führungskräften und Chefs, die einen eingestellt, geholt haben. Und die haben einen ja immer auch mit einer gewissen Erwartung geholt. Ja? Also man möge doch bitte ganz schnell Folgendes aufräumen, das und das verändern oder die Umsetzung wartet ja schon drauf, bis überhaupt der Neue überhaupt anfangen kann. So. Und das kann eigentlich gar nicht schnell genug gehen, aber gleichzeitig gilt, so wie du gesagt hast, erst auf das Wie zu gucken, sich nicht hinreißen zu lassen, sofort alles zu verändern, ja, selbst wenn es noch so dringend erscheint, ja, weil es erst auch darum geht, so das Wie geht hier eigentlich Veränderung? Wie kann ich hier Veränderung auch ins System reinflechten? Und welche Regeln gilt es da zu beachten? Wie gelingt es hier gut? Wie können die Menschen das gut mitgehen? Wen brauche ich dazu noch? Und da finde ich es schon wichtig zu schauen, also wie kann ich einerseits natürlich trotzdem schnelle Erfolge sicherstellen? Ja, ich kann nicht die Stopptaste drücken und sagen, also die ersten 100 Tage tue ich ja nichts und höre nur zu. Das wäre vielleicht nützlich, hilfreich und menschlich auch sehr angenehm, aber unternehmerisch und das, was so die Organisation erwartet, zu wenig. Ja? Und wie kann ich die Menschen für mich gewinnen? Ja? Und wie kann ich vielleicht da auch eine gute Irritation auslösen, indem ich erstmal auf die Stopptaste vielleicht drücke und sage, also es geht mir jetzt erst darum, mal mein Team und die Menschen und das gut kennenzulernen und da eine Zeit auch mir zu nehmen und wahrscheinlich auch mehr als so erstmal vorgesehen ist. Weil meine Erfahrung, was ich so erlebe, ist, dass insbesondere ja Führungskräfteentwicklung, Talentmanagement und insbesondere auch Employer Branding, Recruiting, ne, das hat ja eine enorme Karriere gemacht. Ja, also da wird ja heute im Vergleich zu vor 10 Jahren
Ganz anders, ja.
ungleich viel mehr investiert in die Gewinnung, in die Ausbildung und auch ins Recruiting von den wirklich passenden, sowohl qualifizierten als auch persönlich kulturell passenden Menschen für das Unternehmen und für die jeweilige Rolle.
Ja.
Und was ich dann aber oft sehe und erlebe, ist, wenn sie dann starten nach einem unheimlich langen, anspruchsvollen, auch aufwendig und teuren Prozess, dass dann manchmal immer noch so eine Haltung gibt, so, ja, wenn es ein guter ist, dann kann ich den ja auch ins kalte Wasser werfen und
Der
der
kriegt
wird
das
sich
schon
dann schon
hin.
freischrampeln und der kriegt es schon hin und ich mache es dem gar nicht so leicht, weil es ist ja ein guter, der macht das selber. Und das ist nicht ganz falsch. Natürlich gelingt es guten Führungskräften, sich selbst einen auch guten Start zu verschaffen, aber es macht halt trotzdem langsamer. Ja? Also in einer Zeit, in der wir alles tun, um Performance zu erhöhen und das Miteinander gut zu gestalten, ist es einfach nicht hilfreich, sondern
Ja.
gibt es viel hilfreichere Wege, wie ich auch als Unternehmen mit, sag ich mal, Instrumenten und ja, viel Gesprächen und Zeit auch für Kennenlernen, das gut begleiten kann. Ja? Und das, finde ich, sollte absolut verstärkt werden, weil es ist einer der Hebel, wo Kultur am Anfang auch spürbar wird, ja, und wo Führungskräfte oder gerade neue Mitarbeitende, die reinkommen in Unternehmen, sehr schnell zu spüren kriegen, passt das mit dem Bewerbungsprozess, mit dem Employer Branding, Werteversprechen auch zusammen mit meinem Erleben hier, wie ich hier angenommen, aufgenommen und integriert werde. Und da darf das Führungskräfte-Onboarding ruhig noch ein bisschen zulegen.
Es fällt so für mich in die Kategorie, wie geht's leichter, wie geht's einfacher, ne?
Ja.
Also so ein bisschen
Genau.
Reibungsverluste reduzieren im weitesten Sinne. Mir fällt auch ein, das ist viele Jahre schon her, bestimmt 20 Jahre, da war ich auch noch angestellt und da kam ein neuer Chief Marketing Officer und der war damals, kam in das deutsche Unternehmen rein, war aber Holländer und brachte so eine ganz anderen menschlichen Umgang mit. Ich habe das damals mal so ein bisschen recherchiert. Also so dieses das kulturelle Unterschied. Ne? In Deutschland ist man ja ganz schnell immer bei Sachthemen und man kann auch gut
Ja.
miteinander arbeiten, wenn man sich nicht versteht. Also das ist zumindest eine Fahne, die wir sehr gerne hochhalten im deutschen Kulturraum. Und aus Holland kommt ein ganz anderer Antritt. Ne? Erstmal die Menschen sehen und verstehen. Und der ist wirklich, also ich weiß nicht, ob es genau 100 Tage waren, aber der ist wirklich eine ganze Zeit lang durchs Unternehmen gegangen, hat wirklich jeden persönlich kennengelernt. Er ist in jedes Büro rein, der hat mit jedem paar Worte gewechselt, der hat sogar mit den Putzfrauen auf dem Gang hat der länger sich
Genau.
unterhalten und. Zugehört, zugehört, zugehört. Und gleichzeitig konnte man aber wirklich auch merken, und das war wirklich auch spürbar, wie der so langsam, so ganz langsam, so seinen Aktionslevel aber auch hochfuhr. Also man hatte so das Gefühl, der nimmt Witterung auf. Und
Ja.
in dem Maß, wie der gerochen und verstanden hatte, fuhr der aber auch den Regler nach oben. Und ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert. Und dann habe ich, also in meiner Erinnerung zumindest, eine Führung erlebt in einer Klarheit und Präsenz, wie ich sie selten zuvor in irgendeiner Form wahrgenommen habe. Und da habe ich gedacht, wow, das ist mal kulturell. Also es war wirklich auch vielleicht auch ein bisschen der Kulturunterschied, ne? Deutschland, Niederlande. Aber das habe ich so sehr prägnant in Erinnerung.
Ja,
Und
ja.
was er geschafft hat damit, und ich weiß noch, dass wir damals wirklich auch im Flur standen und uns darüber auch unterhalten haben, war, dass wir hatten alle Vertrauen. Also da war einfach ein Punkt von, boah, der hört zu, der will wirklich wissen, was jetzt hier gerade Sache ist. Dieses Thema Vertrauen, gerade am Anfang, was würdest du sagen, wie wichtig ist das?
Ja, und ich würde sagen, das ist der Schlüssel zu allem, ja, der Schlüssel, um später wirksam als Führungskraft zu sein und zu werden. Und um Veränderungen so dann anzustoßen und so führen zu können, dass ja Menschen mitgehen können und sich auf Veränderungen einlassen, sich in Neues wagen und das miteinander ausprobieren. Ja? Und wie gewinne ich Vertrauen, ist ja so die Frage, die sich neue Führungskräfte dann stellen und die bestimmt auch eine ist, die dir im Coaching immer wieder kommen. Und du hast ja einen Schlüssel so fantastisch gerade in dem Beispiel beschrieben, nämlich in dieser ersten Zeit viel zuzuhören. Es ist die erste Zeit, empfehle ich dafür, sich möglichst lange auch als Führungskraft frei zu halten von gleich großem Handlungsdruck, sondern sich Zeit zu nehmen für diese Zeit des Zuhörens, des Kennenlernens, der Menschen, der Kultur, des Miteinanders, dieser informellen Regeln. Und gleichzeitig, und du hast ja gesagt, ne, die innere Haltung im Coaching, das ist so wichtig. Ich glaube, als Führungskraft ist es enorm wichtig, da auch reinzugehen und zu sagen, ich beobachte hier und ich mache so, halte mich noch so lange ich kann zurück mit meiner eigenen Bewertung. Sondern ich gehe wirklich bewusst in so einen Status des Wahrnehmenwollens und des Wunderns. Also ich sage immer, genieße die Zeit des
Neugierde.
Wunderns am Anfang und halte dich zurück, sowohl mit deiner inneren Bewertung und schon gar nicht mit Bewertungsäußerungen, ja, weil das sehr schnell natürlich, also da sind ja natürlich alle hellhörig, ja, wie bewertet es der neue Chef, ist es dem gut genug oder nicht, sieht er das kritisch, verändert er das gleich als nächstes, sondern erstmal nur zuzuhören, zu verstehen zu wollen und zu sagen, und wenn einem was komisch vorkommt, dann auch ruhig mit ein bisschen Humor zu sagen, das ist interessant, mich wundert das, wie das hier so gemacht wird, ja. Könnt ihr mir das genauer erklären? Also so eine freundliche, wohlwollend wertschätzende und trotzdem zu sagen, jetzt bin ich aber ein bisschen verwundert, vielleicht sogar irritiert, wie das läuft, ja? Und sich das dann erklären zu lassen. Und ich glaube, dann kommt man wirklich auch noch eine Schicht tiefer, wie wenn man nur die oberflächlichen ersten Eindrücke, ja, nimmt und gleich mit zu den Bewertungen oder auch Abwertungen geht, ja, weil ich glaube, nichts verunsichert Menschen mehr, wie wenn sie zu Beginn zu früh gleich abgewertet, kritisiert, ja, ihre Überzeugungen, Werte oder auch ihr erfolgreiches Handeln bisher abgewertet wird. Das, glaube ich, kann Vertrauen sehr schnell zerstören.
Ja, ich merke im Einzelcoaching immer wieder so die Herausforderung, dass gerade die vielleicht selber mit einem kleinen Zweifel in diesen neuen Job reingehen, ja, oder die sagen, die so einen inneren Druck haben von, ich muss mich beweisen, oder
Ja.
die selber Unsicherheit in sich tragen. Also es ist ja so ein bisschen so Führungshandwerk, da hast du ja so ein bisschen wie so ein Handschuh, ne, von innen nach außen. Das ist ja
Ja.
nicht der Handschuh, der irgendwie die Arbeit macht, sondern das kommt ja von dir innen raus. Und ich merke, dass ich gerade so an Anfangsbegleitung, gerade dieses Thema, so wie lerne ich denn einfach, mich da rein zu entspannen? Also, ne, wie gehe ich damit um? Ganz achtsam, okay, ich merke, in mir kommt eine Unsicherheit hoch, ich kann das gerade nicht einsortieren. Klassisch ist ja auch, weiß ich nicht, ich komme in eine Ecke rein und da gibt es dann Leute, die sind vielleicht dem Vorgänger gegenüber loyal und haben vielleicht große Vorbehalte oder Ich denke jetzt gerade auch, ich habe ja viele Frauen auch in Führungskräfte-Coachings, dann kommt die erste Frau auf so einen Posten. Mein Gott, also gerade in konservativeren Feldern, ja. Und die Frauen merken dann, die haben dann Druck, die müssen sich auch irgendwie gefühlt noch beweisen, extra beweisen, ja. Weil sie sind ja jetzt hier die Quotenfrau und was auch immer. Was würdest du sagen, was sind wirklich so im Äußeren, also wenn man so vielleicht so drei so Werkzeuge, was sind so gute Handlungen, die man so in den ersten Wochen vielleicht machen kann? Also ich denke jetzt an sowas wie, keine Ahnung, eine Antrittsrede sich vorzustellen oder eins zu eins zu machen. Also was sind so vielleicht so Sachen, an denen ich mich einfach mal festhalten kann, wo ich so, das sind Bausteine, die mache ich mal und da gehe ich mit einer bestimmten Haltung rein und dann gucken wir mal, was da für mich rauskommt. Was würdest du da empfehlen?
Ja, also ich würde so wie du von innen nach außen vorgehen. Also ein ganz wichtiger Satz, der mich immer so begleitet hat, wenn es um neue Führungskräfte oder um neue Rollen geht, ist zu sagen, befördere dich selbst. Also geh aktiv in diese Rolle und glaub den Menschen, die dich auch dahin gefördert und befördert haben. Vertrau da in dich selbst, du wirst es richtig und gut machen, ob auf die eine oder andere Art, aber befördere dich selbst, geh in diesen Zustand, diese neue Rolle, die gehört mir nun und die werde ich erfüllen. So. Und dann mit dieser, glaube ich, inneren Selbstsicherheit auch sich zu verhalten. Ja? So. Und dann, glaube ich, wären so ne, du hast ja gesagt, drei Tipps, da wäre so der zweite Tipp, wenn man sich so gut selbst befördert hat, zu schauen, schau auch auf erstes auf deine Verbündeten. Und wer, wenn nicht dein eigenes Team als Führungskraft, sollten deine besten Verbündeten sein? Ja?
Ja.
Das ist doch so dein vertrauter innerer Circle. Natürlich gilt es auch, diejenigen zu entwickeln und zu schauen, wie kann ich da die beste Leistungskraft mit dem Team entfalten. Aber es sind gleichzeitig ist dein Team, du bist dafür verantwortlich als Führungskraft, auch diese Verantwortung anzunehmen und zu übernehmen. Mit so einem Gefühl der Fürsorgepflicht, ja? Auch sich mal durchzudenken, für was bin ich genau verantwortlich, ne? Für jeden dieser einzelnen Menschen, dass die gut arbeiten können, dass sie sich gut entwickeln können und auch, dass sie eine gewisse Art von Arbeitsschutz mental und physisch auch erleben und genießen. So. Und sich das klar zu machen, wie man auch persönlich dazu beitragen möchte als Führungskraft. So. Und das Dritte wäre, wie kann ich jetzt ein gutes Miteinander für dieses Team auch ermöglichen und sicherstellen? Und da echt zu schauen, was bietet dieses Unternehmen denn schon an? Also was ist eigentlich so der normale Kennenlernprozess? Und da erlebe ich es halt in der aller Regel noch, und vielleicht kennst du das so auch, ah ja, da gibt es ein Team-Meeting und da kommt der neue Führungskraft, dann wird der oder diejenige vielleicht noch vom Chef, der denjenigen eingestellt hat, präsentiert, vorgestellt, darf sich irgendwie selbst präsentieren, so, jeder im Team stellt sich vor und dann geht man eigentlich über schon zu den ersten inhaltlichen Themen und im Anschluss gibt es noch Einstandskuchen oder Brötchen oder je nachdem, wo man halt lokal gerade ist. Ja, bei uns in Bayern wird es vielleicht irgendwie noch ein Weißwurstfrühstück geben, bei euch gibt es wahrscheinlich was anderes. Also ja, also ich glaube, da gibt es schon so diese Rituale. Und ich empfehle als Drittes, das noch auszudehnen und auszuweiten und wirklich so, wäre es nicht schön als neue Führungskraft, und das ist übrigens auch extrem vertrauensbildend, zu sagen, ich investiere mehr in mein eigenes Team, als hier üblich ist. Ja, die erste Irritation, die ich hier reinbringe als Führungskraft, ist die, dass ich was Positives gestalte für mein Team. Dass ich sage, okay, ich erweitere hier das Budget, wir machen hier den ganzen Tag einen Teamworkshop oder 2 Tage. Und selbst wenn wir hier remote verteilt sind, nutzen wir das und machen unser jährliches Treffen da draus und ich lasse die kommen und wir verbringen Zeit miteinander und klären viele Dinge erstmal auf persönlicher Ebene, bevor wir uns dann den inhaltlichen Themen nähern. Und das löst manchmal schon so ein leichtes, was ist das
Aha, wow.
notwendig? Braucht es das? Was das alles kostet? Ja. Und da habe ich aber tatsächlich habe ich noch nie eine Führungskraft gehabt, die es jemals bereut hätte. Ja. Die gesagt hat, nee, das wäre aber gut gewesen, wenn wir das nicht investiert hätten. Sondern im Gegenteil, ich erlebe immer Führungskräfte, die erfahren sind und je erfahrener sie sind und je öfter sie schon eine neue Führungsrolle übernommen haben, desto mehr Wert und ja, Augenmerk widmen sie diesem Prozess des Rollenwechsels und desto mehr Zeit investieren sie auch in diese Zeit des Ankommens und insbesondere in ihr Team. Ja? Es ist eher so ein Fehler von ganz neuen Führungskräften, die, wie du gerade beschrieben hast, die so voller Tatendrang gleich auf die Sachthemen gehen und gleich loslegen wollen, die da zu schnell drüber gehen. Und je erfahrener die Führungskräfte sind, desto mehr haben sie erlebt, dass es einfach lohnt, diese Zeit mit dem Team zu investieren und da so eine positive Irritation im Unternehmen schon zu setzen. Das wird sehr genau beobachtet, auch von HR, auch von den früheren Führungskräften, wie souverän jemand da sagt, nee, diese Zeit, das ist mir wichtig und ja, das Budget investiere ich auch und das gestalte ich ganz professionell.
Du hast vorhin was gesagt, das fand ich richtig schön. Und zwar, du hast als zweiten Tipp ja das Thema gehabt, wer sind denn deine Verbündeten? So. Und ich merke das im Einzelcoaching ganz oft, dass Menschen in so eine Funktion reingehen und das Ganze erstmal als, ich will nicht sagen Bedrohung erleben, aber das ist eine Herausforderung. Und was sind die Hürden? Und wer ist da alles gegen mich? Und so. Und der ganze Fokus ausgerichtet ist auf, was ist gegen mich? Und entsprechend das Ganze auch als viel anstrengender oder als viel schwieriger teilweise dann erlebt wird, als es tatsächlich ist. Und dieser Shift in der Wahrnehmung auf, wer ist denn mein Verbündeter, wer ist denn wohlwollend, wer ist denn, was habe ich vielleicht schon als Netzwerk? Es kann ja sein, dass ich auch von intern komme, irgendwie querversetzt wurde oder so. So diesen eigenen Fokus zu setzen auf das, was vielleicht für mich ist, ja. Oder wo Dinge schon vielleicht in meine Richtung laufen oder so. Das fand ich ganz wunderschön, sich da schon anders einzunorden quasi und wirklich zu gucken, okay, was ist ein Positives da, ne? Was ist für mich?
Ja, und das halte ich generell für eine gute Herangehensweise
Ja.
an berufliche Herausforderungen. Ja, zu schauen, was ist schon da, auf was kann ich aufbauen, was bringe ich persönlicher Stärken mit, was ist im Team die Stärken und einfach die Dinge, die gut sind, die da sind, wirklich wertzuschätzen, das auszusprechen, das zu loben. Also es ist schöner, einfach positiv zu starten. Und das heißt ja nicht, dass ich die kritischen Dinge nicht sehe, nicht adressiere oder übergehe, ja, oder mir schönrede. Das ist damit gar nicht gemeint. Aber sich der Stärken bewusst zu sein, ja. Und eben, ich bin überzeugt, ne, natürlich gibt es Situationen und Führungswechsel und Führungsebenen, in denen auch schon, in denen einfach mehr taktisch operiert wird, in denen es nicht immer um Führungsteams geht,
Ja.
sondern die konkurrierende Ziele haben und die deswegen natürlich auch sich teilweise wie Konkurrenten verhalten. Und je höher die Hierarchieebene ist, desto häufiger und stärker ist das auch der Fall. Und desto mehr sind da auch Führungskräfte gefragt, sich ja gut zu positionieren, ihre Themen auch zu stärken, für ihr Team einzustehen, die richtigen Ressourcen dafür zu sichern. Ja, da braucht es auch jemanden, der so eine gewisse Durchsetzungskraft auch hat. Aber das kann auch erst dann gut gelingen, wenn ein Rückhalt da ist und wenn die Führungskraft nicht als Einzelkämpfertum sich da versteht, weil sie persönlich so kompetent ist, sondern sie ist insbesondere dann wirkungsvoll, wenn sie, ja, wenn sie einfach eine breite Basis da hat und viel Unterstützung und eben auch diese Verbündeten, die einem gerade am Anfang in so einer Phase eben auch gut sagen können, wer irgendwie so die kritischen User das sind im
Genau, sei
System.
mal
Das weiß ich am Anfang
vorsichtig.
vielleicht gar nicht,
Bei
ja?
dem Termin denk mal an das. Wir müssen unbedingt das hier mit reinnehmen. Der fragt immer genau nach den Sachen.
Genau,
Ja.
sehr gut. Und eigentlich darf ich das ja nicht sagen, aber da ist hier das und das so wichtig. Also wenn so die Dinge, die eigentlich gar nicht ausgesprochen werden dürfen, aber dann doch ausgesprochen werden, das ist immer schon
Ja.
ein super gutes Zeichen.
Ja, genau. Ich denke dann auch so die ersten wichtigen Termine, wo man dann irgendwas präsentieren darf oder so und dann den Mitarbeitenden einfach mal zu fragen, okay, Sie haben ja schon mehr Erfahrung mit dem Thema hier. An was müssen wir denn noch denken, damit das gut wird? Ne?
Oder was wären einfach die Fettnäpfchen, ja,
Ja.
in die man hier, wie man sich hier verscherzt? Das ist, finde ich, auch
Ja.
eine ganz wichtige Frage, die stelle ich auch immer in Teamworkshops am Anfang. Also was muss passieren, dass wir es uns hier verscherzen? Was sind die Fettnäpfchen? Was muss passieren, damit ich es mir mit euch als Team
So
oder als
richtig
Kollegen
versaue.
so richtig, dass ihr so richtig dafür sorgt, dass ich hier wieder rausfliege, ja?
Ja.
Und dann kommen lustige Dinge, ja? Also da kommen lustige Dinge zutage.
Ich glaube, Humor hilft sowieso immer bei dem Ganzen, oder?
Absolut, absolut, absolut. Kuchen auch, aber.
Und Weißwurst in Bayern. Das hätten wir auch schon geklärt. Du hast gerade vorhin genannt, es gibt dieses Spannungsfeld. Ne? Auf der einen Seite muss ich den Gang rausnehmen, um wirklich Zeit für dieses Menschliche zu haben, zu sehen, wie ist die Dynamik gibt ja auch diesen Satz, ne, Culture Eats Strategy for
Ja.
Breakfast, also
Ja.
diesen kulturellen Aspekt zu verstehen, gerade wenn ich von außen komme, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und dann hast du gesagt, auf der anderen Seite gibt es aber ja diese Erwartungshaltung vom Team, vom Vorgesetzten, ne? Da sollen Prioritäten gesetzt werden in irgendeiner Form, da muss ganz schnell ein Ergebnis kommen. Wie gehe ich denn damit um, als frisch jemand, der auf der Position ist, dass ich diese ganzen unklaren Erwartungen irgendwie kläre? Und wie gelingt es mir vielleicht gleichzeitig doch schon eigene Akzente irgendwie zu setzen? Gibt es da ein Rezept? Was würdest du da raten?
Ja, also ich glaube, es ist beides wichtig. Ja, es ist beides wichtig. Und was für mich ein gutes Vorgehen ist, was sich bewährt, ist einfach frühzeitig direkt mit dem Team zu arbeiten. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Das wäre mein erster Fokus, den ich legen würde. Und was ich in Unternehmen üblicherweise dann umsetze, wenn ich gerade für so eine Transformationsphase angefragt werde und die begleite, ist in aller Regel einen gemeinsamen Teamworkshop zu absolvieren, wo beide Themen ihren Platz und ihren Rahmen haben. Und beginnen würde ich immer sag ich mal, ne, dem Persönlichen, dem Menschlichen, den Kennenlernen, weil das so das Fundament ist, was später schwierig komplizierte fachliche Inhalte gut tragen kann. So. Und deswegen ist es für mich immer so ein zweiteiliger Workshop, wo wir zunächst einfach immer schauen, was für Sorgen, Erwartungen, Befürchtungen hat denn das Team? Ja? Und ich mache mal ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, ne, wo ein harmloses Beispiel war, wo aber gleichzeitig so wirkungsvoll war. Ich hatte vor Jahren ein Softwareentwicklungsteam begleitet und so wie man manchmal Softwareentwicklung so Klischees vor Augen hat, ja, die Klischees die arbeiten später, also es sind eher so die Nachteulen genau. Und genauso war das da, ne? Und die bekamen einen Chef und die bekamen einen Chef und der ist pünktlich in der ersten Woche jeden Tag um 8 im Büro erschienen mit Jackett. Und es hat nicht lange gedauert, da waren die Kollegen im HR-Büro und gesagt, das ist komisch,
Geht
das ist aber
nicht.
schwierig, wenn der jetzt um 9 oder um 8 ein Teammeeting ansetzt, was machen wir da? Da ist niemand da. Also es wäre so ein Fauxpas, aber ich sage das dem nicht, ja? Also ich werde da gar nichts sagen. Und muss ich mich jetzt anders kleiden, weil der ist auch immer anders angezogen. So, ja? Aber niemand wollte das aussprechen ganz am Anfang. Bestimmt hätte sich das über die Zeit auch so nivelliert und angepasst. Ja? Aber wir hatten dann gleich in der ersten Woche auch diesen Teamworkshop. Und was ich dann mache und empfehle, ist ja ein anonymes Teaminterview, in dem wir genau solche Dinge rauskitzeln. So diese ersten Irritationen oder Erlebnisse mit der neuen Führungskraft, was fällt euch auf, was kommt euch an derjenigen seltsam vor, was stört euch oder was braucht ihr auch, dass diese Fragen einfach auf dem Tisch liegen und aber nicht von einer Einzelperson geäußert sind, die der neue Chef direkt wahrnehmen kann, ne?
Ja.
Sondern den schicken wir am Anfang raus. So, und der geht dann, fühlt sich immer so ein bisschen komisch an. Für diejenigen, die sagen, na gut, dann. Und wir sagen, wir reden jetzt mal beherzt über dich, ja? Und das ist ein prima erster Start, weil natürlich lösen wir das auf nach kurzer Zeit und besprechen diese Ergebnisse. Und da wird ja auch in dem Raum der Abwesenheit auch sehr wertschätzend, ne, über die Person natürlich gesprochen, aber wie du sagst, mit viel Humor auch. Auch ein bisschen spekuliert, was wissen wir schon über den und was wollen wir nur wissen? Ja, und dann wird er wieder dazugeholt und kriegt also aus der Gruppe sag ich mal, diese Informationen über ihn, die Fragen an ihn, aber auch die Informationen über das Team und die Erwartungen, Befürchtungen, Fettnäpfchen und so weiter präsentiert. Und dann entspinnt sich da einfach eine schöne, lebendige Diskussion. Und was dann so meistens nach ein paar Stunden einfach passiert ist, so, also diese kritische Frage war ja von mir. Ich wollte das ja so, so. Und so. Und dann weiß ich eigentlich, okay, Haken dran, die Basis ist geschaffen. Ab sofort ist quasi die Tür offen, um kritische Themen, die man sonst zurückgehalten hätte, für eine etwas längere Zeit nun anzusprechen, weil das Vertrauen ist gewachsen, man hat zusammen gelacht, und man traut sich, diese Dinge auszusprechen und für die Zukunft gemeinsam zu klären. Ja? So, und dann finde ich, wenn diese Themen gut besprochen sind, dann kann man überleiten und sagen, okay, für was sind wir jetzt hier gemeinsam da? Ja? Und was ist unsere Mission in diesem Unternehmen? Und worin sind wir gut? Aber welche Herausforderungen sehen wir für die allernächste kurze Zeit? Was sieht da auch schon das Team? Was weiß die Führungskraft dazu? Und das dann zusammenzulegen und zu sagen, was sind die ersten Veränderungen, die wir hier gemeinsam vornehmen und unternehmen? Ja, das kann am Teammodus sein, das kann aber auch fachlicher Art sein, das können Themen sein, die neu dazukommen, die reinkommen. Und das empfehle ich auch, ja, sich gleich dann auch frühzeitig auf den Weg zu machen, etwas zu verändern, weil das sind so positive Erfolgserlebnisse, die das Team miteinander hat, ja, und die auch der Führungskraft zu genau dem verhelfen, was man am Anfang als Führungskraft braucht, Quick Wins, ja, die man schön ins Schaufenster tun kann, um das Vertrauen auch der Organisation und auch außerhalb des, sag ich mal, dieses geschützten Teambereiches zu haben. Und
Ja.
je besser mir das am Anfang gelingt und je erfolgreicher ich auch in diesen 100 Tagen sein kann und wirken und auch schon Dinge verändern und bewegen kann, desto mehr wird mir auch langfristig zugetraut. Also da entsteht einfach so ein positiver Kreislauf.
Das heißt, wenn ich jetzt den Teil mal kurz zusammenfassen darf, geht es ja letztendlich darum, wirklich ganz, ganz früh sich wirklich die Zeit zu nehmen. Ein Tag, 2 Tage ist ja eigentlich das, was immer direkt gesagt wird. Oh, das ist aber gefährlich, teuer, keine Ahnung, haben wir gar keine Zeit für, ne? Genau das trotzdem zu machen mit dem Ziel, direkt diesen Safe Space zu etablieren. Du hast das, ne? Wenn dann die Leute anfangen zu sagen, ja, ach, das kam von mir oder so. Also gibt ja auch diesen, ne, englische Wort, Psychological Safety. Also wenn
Genau.
Menschen sich trauen, auch kritische Dinge offen zu äußern, dann bin ich eigentlich an einem Punkt als Führungskraft, dass ich sagen kann, wow, das ist okay, da habe ich einen ersten guten, wichtigen Schritt auch geschafft. So, natürlich kommt dann Feedback zurück, manchmal, wo ich dann nicht mit einverstanden bin oder wo ich ein Problem damit habe. Das sind manchmal die Sachen, die die Menschen bei mir dann auch ins Coaching mitbringen tatsächlich. So, dann weiß ich nicht, dass eine bestimmte Eigenheit genannt wird oder man gespiegelt bekommt, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht so günstig sind. Finde ich ganz spannend. Sowas kann man tatsächlich vorher im Recruiting-Prozess auch so über Profile wie Hogan auch schon so ein bisschen vorwegnehmen, zu schauen, ne, wo und wie passt das zu einem Team. Aber da sind wir jetzt nicht drin, sondern wir sind ja beim Thema, wie kann man das aufgleisen, wie kann man das gut einstielen. Wir hatten das Thema Erwartungen, was im Team-Workshop dann quasi gedreht wird. Jetzt habe ich das gemacht mit meinem Team. Ich habe wirklich so eine erste gute Basis gefunden, habe festgestellt, ach, die sind ja gar nicht so gegen mich. So, dann gibt es vielleicht den ein oder anderen Quertreiber, Quertreiberin, wo ich merke, also hier ist weiter Sand im Getriebe. Da ist, warum auch immer, irgendwer steckt mir dann heimlich, dass das jemand war, der sich vielleicht auch auf die Position beworben hat, die ich dann jetzt bekommen habe als Neueinsteiger, ja, oder das ist jemand, der sehr an meinem Vorgänger, meiner Vorgängerin gehangen hat. Wie gehe ich denn damit um, wenn da jetzt noch so einer ist, der oder zwei, die vielleicht sogar, wo ich merke, da kriege ich richtig Widerstand, die wollen nicht.
Ja, und ich glaube, da sind Führungskräfte inzwischen sehr, ja, sehr, sehr achtsam und sehr wachsam. Und ich glaube, was weiterhin hilft, ist zugewandt sein, zuzuhören
Verstehen wollen,
und
ne?
verstehen wollen und gleichzeitig auch, du hast es vorhin so schön gesagt, sich auch mal ein bisschen rein entspannen. Nicht alle Probleme sind sofort für jede Führungskraft lösbar. So.
Ja.
Und manches muss ich auch erstmal ein Stück weit laufen lassen, beobachten, wie äußert sich das, und würde ich erstmal ein bisschen, sag ich mal, zumindest die 100
Zur
Tage
Kenntnis nehmen, ne?
drücken lassen. Genau. Interessant ist, da gibt es viel, es gibt ja viel zu Leadership Transitions, gerade auch in den USA. Da ist ja auch dieser Prozess, wie man neue Führungskräfte begleitet. Nennt sich da New Leadership Assimilation Process, da kommt das als festes Instrument her, ist auch sehr gut erforscht. So, die sind da, gerade was so dieses Thema Performance von Mitarbeitern, die sind da halt deutlich radikaler. Ja? Also da ist gute Literatur dabei, aber was die schreiben ist, also als neuer Manager muss man nach 4 Monaten sein Team glatt gezogen haben und quasi die Schlechtleister beseitigt. Ja? Also,
Ha.
genau, das ist ehrlich gesagt, dem widerspreche ich vehement. Ja? Und
Ja.
da komme ich zurück, was ich eingangs gesagt habe: Ich habe eine Entwicklungs-, ich habe eine Fürsorgepflicht. Ich muss mich da erstmal als Führungskraft wirklich alles dafür geben, Leistung möglich zu machen, das verstehen zu wollen, jemanden dann vielleicht auch andere Aufgaben erstmal zuzugeben und mit manchen auch eine Zeit lang auch unterwegs zu sein. Ja, also
Ja.
nicht zu früh das auch zu eskalieren. Das ist zumindest auch meine Haltung und Einstellung dazu. Ja, es gibt sicherlich auch Dinge, die gehen nicht, die können nicht toleriert und akzeptiert werden, aber meiner Erfahrung nach sind es die allerwenigsten. Sind es die
Ja.
allerwenigsten. Ja, genau.
Das würde ich gerne genauso unterstreichen. Wenn jetzt immer gerade im US-amerikanischen Kontext ist natürlich auch ein anderer Kündigungsschutz dahinter
Genau,
und.
genau.
Ich glaube, da ist auch eine ganz andere Kultur, was so diese Ergebnisorientierung betrifft. Und völlig unabhängig davon, ich finde, das ist was, ich glaube, da treten wir beide ja auch für an, ja. Wie kann Arbeit grundsätzlich anders werden an der
Genau,
Stelle, dass
ja.
es halt menschenorientierter ist, dass es mehr auf ein Miteinander und eine Kooperation ausläuft und eben nicht auf Ergebnis um jeden Preis. Und mit Ergebnis meine ich jetzt an der Stelle Shareholder Value. Ja, was ist Erfolg eigentlich? Ist Erfolg, wenn ich direkt alle Projekte super gewuppt kriege? Oder besteht der Erfolg der ersten 100 Tage vielleicht genau darin, das Vertrauen der Mitarbeitenden zu gewinnen? Also, ne, so finde
Genau.
ich.
Ja.
Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch hilfreich, nochmal den Sprung zu machen auf dieses Organisationale, ne? Das größere Ganze. Also natürlich habe ich den Blick der einzelnen Führungskraft, die natürlich in dem Moment auch eine druckvolle Situation hat. Und gleichzeitig, gerade in einem größeren Unternehmen, muss ich ja als HR-Bereich eigentlich schon darauf achten, wie kriege ich da Prozesse etabliert, ne? Du hast das vorhin so schön gesagt, die Prozesse haben dich bei deinen vorherigen Arbeitgebenden, jetzt bist du ja mittlerweile selbstständig, freiberuflich unterwegs, ne? Aber die haben dich überlebt. Also wie sinnvoll ist das, als HR-Bereich, als Unternehmen genau auf sowas institutionell zu achten?
Ja.
Ja, und was magst du dazu sagen?
Ja, und dann möchte ich einfach die Unternehmen und die HR-Bereiche wirklich ermutigen, da nochmal hinzuschauen und sozusagen nach den weißen Flecken wirklich noch zu suchen. Ja, es gibt so viele Prozesse, die optimiert, analysiert, budgetiert und so alles werden. Und der Wechsel bei Führungskräften ist nach wie vor stark unterrepräsentiert. Und wenn wir aber drauf gucken, wie häufig das in Unternehmen vorkommt, ja, also in Unternehmen, die vielleicht 1000 Mitarbeitende haben und vielleicht 100 davon sind Führungskräfte, die haben auch weiterhin vermutlich eine hohe Fluktuation an Führungskräften. Ja, in großen Unternehmen setzt man daran, dass Führungskräfte nicht zu lange auf ihren Führungsrollen bleiben, um auch so eine gewisse Wechselfluktuation, neue Perspektiven, Vielfalt, Diversity
Ja.
realisieren zu können. Ja? Also spricht man so von alle 4 Jahre wäre doch ein Führungswechsel auch wieder gut angemessen angebracht. So, dann hätten diese Unternehmen mit 100 Führungskräften bis zu 25 Führungskräftewechsel pro Jahr. Ja? Also es ist ein Thema, das sehr häufig vorkommt. In der jetzigen Zeit mit vielen Krisen finden viele Transformationen und Reorganisationen statt. Ja? Da werden Bereiche zusammengelegt, verschmolzen, neu zusortiert etc. Das geht einher mit Personal- und Führungskräftewechseln so und wo sich Teams wieder neu finden. Und da gilt es enorm darauf zu schauen, dass diese Prozesse, wenn sie schon so häufig und so oft stattfinden, so gut gelingen wie nur irgendwie möglich und
Ja.
auch zur Wunschkultur des Unternehmens gut passen. Ne? Also Kultur hat ja immer auch ein Kulturzielbild, ist immer so eine Mischung aus Wunsch und Wirklichkeit. Wie ist es wirklich? Aber wo wollen wir uns auch noch weiterhin entwickeln? Und da kann das, wenn dieser Prozess in seiner Häufigkeit standardisiert gut gemanagt wird auch. Ja? Das bedeutet, dass Führungskräfte nicht nur gut ausgewählt und ausgebildet sind, sondern auch gerade in dieser Transformationsphase und Ankommensphase gut begleitet, gesteuert und gelenkt werden, dass diese Instrumente auch gibt, im Team gut anzukommen, bei den Peers gute erste Veränderungen anzustoßen, dann lohnt es einfach auf organisationaler Ebene. Und es ist ein gutes Instrument, auch die Organisation weiterzuentwickeln.
Ja, ich stelle mir vor, wenn es wirklich ein Unternehmen schafft, dass allen Mitarbeitenden klar ist, keine Ahnung, ich kriege jetzt nächste Woche einen neuen Chef, dann ist ja normalerweise 2 Wochen später oder 3 Wochen später gibt es dann den ersten Workshop, dann ist das und das. Also wenn den Menschen ganz klar ist, jetzt kommen irgendwie 3 feste Schritte, das ist
Genau.
jedes Mal so, wenn ein neuer Chef kommt,
Genau.
und dann kommt jemand um die Ecke und das ist jetzt der Neue oder die Neue, und dann denke ich im ersten Moment so, wow. Oh nee, mein erster Eindruck ist aber gerade gar nicht gut. Dann aber zu wissen, ich kann mich jetzt da rein entspannen. Als nächstes gibt es einen gut begleiteten Workshop. Da kann ich das formulieren. Da werde ich gehört, da werde ich
Richtig.
gesehen. Da wird das, dann wird ja der ganze erste Eindruck, der vielleicht in die eine oder in die andere Richtung gehen kann, was ja Unsicherheit mit einem macht auch, ne, wird ja
Genau.
direkt schon aufgefangen durch die Prozesssicherheit, die einfach da
Ganz
drin
genau.
steckt. Und das, glaube ich, ist ein riesen stabilisierender Effekt. Ich meine, man tut sich ja häufig schwer. Also ich weiß das aus den HR-Zeiten, die ich da als Beraterin und so auch hatte, ne, HR-Managerin, auszurechnen, was bringt denn eigentlich die HR-Arbeit?
Ja.
Also
Ja.
was haben wir denn davon? Ja, wie viel sparen wir dadurch ein oder machen wir mehr an Umsatz? Aber die Reibungsverluste, die durch genau solche nicht gut laufenden Prozesse entstehen, sind ja gigantisch. Ich weiß
Ja.
nicht, hast du da irgendein Zahlenwerk zu? Keine Ahnung, ich habe es jetzt gerade nicht.
Ja, also ich glaube, was man anführen kann, ist dann, wie viele Führungskräfte scheitern eigentlich.
Ja.
Und scheitern, wobei da gehen die Zahlen halt enorm auseinander, weil viele scheitern, Prozesse von Führungskräften werden nicht so, also
Wird ja nicht erfasst oder
werden
dokumentiert
nicht
oder so, ne?
erfasst, sondern finden unter diesem, wir nennen es manchmal Wegloben-Prozess ja statt. Ja? Würde man niemals
Ja.
als Scheitern bezeichnen, damit kommt es in
Ja.
gar keiner Statistik so raus. Also deswegen ist es, glaube ich, extrem schwer auch da zu erfassen, aber dass es das gibt, dass es das vorkommt und dass es immens teuer ist, glaube ich, das wissen die Unternehmen sehr gut
Ja.
und nicht nur durch die Unsicherheit, durch die fehlende Wirkung, die dann wieder fehlt, wenn wieder eine Führungsrolle vakant ist, sondern bis dann wieder der neue Prozess angestoßen ist, bis wieder wer Neues gesucht und dieser Startprozess gut geklappt hat. Da vergeht einfach so viel Zeit, die gut anderweitig gebraucht und investiert worden wäre. So.
Ja.
Und für HR stecken in dieser Prozesssicherheit, die du ja so schön beschrieben hast, weil genau so sollte es sein. Ich kann mich in diesen Prozess rein entspannen und diese ganzen Unsicherheiten sind nicht mehr nur ein persönliches Problem und der individuellen Kompetenz der Führungskraft überlassen aufzufangen, sondern sie werden alle miteinander haben, hier die Sicherheit, dass der Prozess das ermöglichen wird, gut zu machen, gut zu gelingen. Und für HR steckt da ein enormes Potenzial drinnen, sich auch als von Anfang an bei den neuen Führungskräften auch als wirklicher Partner des Business zu etablieren. Ja? Ich bin nicht nur derjenige, der den Auswahlprozess gestaltet und die
Die Buchhaltung.
Vertragsgrundlagen schafft. Genau,
HR macht dort die
ja,
Gehaltsabrechnung, oder? Was machen
genau,
Sie sonst noch?
genau. Und macht die administrativen Prozesse im Hintergrund, sondern ich bin von Anfang an wirklich da dabei, wo das Business passiert und wo es lebt. Und das ist ein enormer Faktor. Und was auch genial ist für alle Unternehmen, die ja heute auch wirklich gezielt auf ihre kulturelle Weiterentwicklung achten, denen Werte wichtig sind, die da Wert legen auf ein kulturelles Wertegerüst im Miteinander. Da ist das ein enormer Hebel, um Informationen über die eigene Kultur auch zu gewinnen. Ja? Also da, wo HR-Business-Partner diese Workshops und diesen Prozess begleiten und da nah an der Führungskraft, an dem Team sind, da kriegen sie immer mit, was beschäftigt gerade die Mitglieder unserer Organisation.
Ja,
Also
toll.
welche Sorgen bringen die mit, nicht nur im Miteinander, in der Zusammenarbeit und mit der individuellen Führungskraft, sondern auch inhaltlicher Art, über unsere Arbeitslogiken, Methoden, Arbeitszeiten etc. Und da empfehle ich immer, nicht nur das Instrument und diesen Prozess zu standardisieren, sondern auch das als Datengewinnung und Erfassung gleich mitzudenken und zu sagen, wie genial ist es, wenn Unternehmen, große Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden Befragungen jährlich oder auch öfter inzwischen zur Verfügung haben, da haben sie ihre quantitativen Daten. Und da muss man trotzdem oft rätseln, was heißt es eigentlich? Was meinen die Mitarbeitenden wirklich?
Ja.
Und wenn ich das ergänze durch so eine qualitative Datengrundlage, wo ich sage, wir haben hier aber wieder die 25 Führungskräftewechsel und da kommen 20 Mal die gleichen Fragen und die gleichen Themen. Und hier kommt übrigens noch dieser quantifizierbare Wert in der Mitarbeitendenbefragung dazu. Dann habe ich ein viel abgerundeteres Bild über die tatsächlichen, ja, Themen und Entwicklungsthemen meiner Organisation. Und dann kann ich auch bessere Entscheidungen daraus ableiten.
Ja. Ich finde, da gibt es noch eine Menge zu tun, könnte ich mir
Mhm.
vorstellen.
Ja.
Ich werde ja auch gerne gerade so bei werteorientierter Führung, Workshops und sowas, sind Themen, an denen ich unheimlich gerne arbeite. Auch so das Thema, wofür mache ich eigentlich was in der Einzelarbeit? So klassische Purpose-Coachings, aber eben auch Purpose-Workshops. Übrigens, das auch ein Punkt, mag ich gerne noch mit dazulegen, was ich festgestellt habe, was bei so Übergaben oder Neuanfängen auch schön ist, ne? Also Menschen dann in so einem Workshop ins Gespräch darüber zu bringen, nicht nur, was sind die Erwartungen, sondern wofür mache ich das eigentlich? Wann bin ich eigentlich stolz, wenn ich hier, wann hat sich das für mich super angefühlt, genau hier in diesem Bereich zu arbeiten? Was hat mich damit stolz erfüllt? Also genauso, ne, das, was ja schön ist und verbindend ist und wofür man auch zur Arbeit geht, das auch mal hochzuholen dann, und dann auch mal einmal zu gucken, okay, wofür wollen wir es denn überhaupt machen, außer fürs Geld.
Na wunderbar.
Ja.
Also finde ich es ein ganz wertvolles
Ja.
Gesprächsthema, das da unbedingt hingehört, reingehört,
Ja.
dass man klar hat, wofür machen wir das hier. Und sowohl für uns als Team den Purpose klar zu haben, aber es darf genauso, und es hat auch seinen Platz und
Ja.
seine Daseinsberechtigung, dass es klar und dass es jeder Einzelne äußern darf. Und
Ja.
sowohl die neue Führungskraft als auch die Teammitglieder, ja. Und es
Ja.
darf unterschiedlich sein, ja.
Ja, schön. Ja, ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Was wäre dir noch wichtig? Was sollten wir unseren Zuhörenden noch mitgeben bei dem ganzen Thema? Worüber haben wir noch nicht gesprochen? Schöne Coaching-Frage übrigens, ne? Das ist so ein Klassiker. Welche Frage, da kann ich dir noch stellen, die noch wichtig wäre für den Prozess?
Ich finde, du hast sehr schöne, viele, vielfältige Fragen gestellt. Ja, wir haben, finde ich, alle Ebenen gestriffen. Ja, also
Ja.
von der individuellen Führungsperspektive, von der Haltung heraus. Wir waren bei der Teamebene gut und reflektiert. Und mir war jetzt zum Schluss auch noch die Organisationsperspektive eben
Ja,
wichtig,
das eben wirklich.
dass es nicht nur ein Führungskräfte- und Teamentwicklungsinstrument ist, diesen Prozess gut zu machen, sondern auch ein organisationsentwicklerischer Prozess ist. Und damit finde ich, sind so für mich die drei Ebenen, die es braucht. Ja.
Ja.
Manchmal kriege ich noch so die Frage, wie kann denn eigentlich ein externer Berater in so einem Prozess auch weiterhelfen, wenn es doch darum geht, von innen das Unternehmen heraus die Menschen kennen und verstehen zu lernen. Ja. Was hilft es, wenn man da jemanden von extern mit reinnimmt? Ja, das ist so eine Frage, die mir oft gestellt wird, wenn ich damit arbeite und damit ja auch unterwegs bin. Und ich sage immer, ich sorge am Anfang dafür, dass so eine allparteiliche Moderation stattfindet. Ja, also, dass alle gut gehört werden. So mein erster Erfolgskriterium erreiche ich dann, wenn ich, wie vorhin, ne, dass die Teammitglieder sagen, wunderbar, jetzt die Frage kam von mir, so das kritisch äußern. Dann denke ich mir, okay, mein Job ist dann. Ja? Also ab jetzt können sie von selbst gut weiterlaufen. Oder aber du hast dann den Auftrag von der Führungskraft, die individuell im Coaching noch weiter an sich, an persönlichen Themen arbeiten möchte. Ne? Das wäre dann so eher so
Ja.
dein Bereich. Ja? Aber das ist für mich der Mehrwert von extern da noch mit begleiten zu lassen, dass das einfach hilft, diese Gesprächsgrundlage gut zu schaffen und schnell hervorzuholen. Ja? Und
Ja.
das heißt aber nicht, dass es immer extern gemacht werden muss, sondern ich bin großer Fan davon, dass es als dauerhaftes Instrument in die interne Kompetenz des Unternehmens übergeht und das zum Beispiel von HR-Business-Partnern moderiert wird. Ja.
Zum Beispiel, je nachdem, wer auch da dann zuständig
Genau,
ist.
genau.
Was mir begegnet, sind immer wieder so ganz viele operative Fragen und ich merke gerade, bei mir baut sich so ein bisschen, ich könnte daraus noch eine Podcast-Folge machen zum Thema, ne, klassische Fragen, die mir im Einzelcoaching begegnen. Keine
Wahrscheinlich,
Ahnung, dann
ja.
kommen so Fragen wie, wie erkenne ich denn informelle Regeln und Machtstrukturen? Wie balanciere ich denn Überwartung? Wie sage ich denn auch Nein? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wie gehe ich mit Kolleginnen um, die mich als Konkurrenz sehen? Wie? Da ist so ganz viel Wie drin im Ganzen. Und das sind Fragen, die, glaube ich, die nehme ich nochmal mit in der Extra-Podcast-Folge, um da vielleicht ein bisschen mit Handlungsempfehlungen noch konkreter zu werden an der Stelle. Aber das Allerwichtigste haben wir, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Wenn wir es ganz kurz zusammenbringen würden, vielleicht zum Abschluss auch, Elisabeth, was ist denn der häufigste Fehler, den neue Führungskräfte in den ersten Wochen machen und wie vermeide ich den? Dann
Ja,
wrap
ich glaube,
up.
einer der häufigsten Fehler ist, sich hinreißen zu lassen und zu schnell Dinge zu verändern, deren Auswirkungen man noch gar nicht so sehr absehen kann und damit zu früh seine Verbündeten zu irritieren. Ja? Und da würde ich eben andersrum gesagt, wie kann ich diesen Fehler vermeiden, indem ich zuerst auf meine Verbündeten setze und auf Teamentwicklung, Vertrauensbildung und gutes Kennenlernen und Miteinander achte, weil dann, wenn ich diese Basis habe, dann kann ich auch schnell ins Verändern und ins Gestalten kommen.
Super. Und zum Thema Quick Wins noch, wenn ich gerade in den ersten 30 Tagen schon irgendwie was auf die Straße bringen will, ich bin ja unter Beobachtung, was sollte ich denn da tun?
Ja, auch dann Transparenz, ja, mit Transparenz arbeiten und gerade wenn ich früh etwas verändern will, zu schauen, wie kann ich trotzdem, ne, das andere auch tun, wie kann ich das Bisherige und die Historie auch gut wertschätzen. Also wo kann ich Sicherheit geben, dass ich auch Dinge unverändert lasse und dadurch auch für eine Stabilität sorgen, damit ich an anderer Stelle Offenheit gewinne, mich auf so erste Veränderungen einzulassen.
Sehr schön. Wir sind, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo ich so langsam in die letzten Fragen
Ja.
einbiege. Und das hat immer was damit zu tun, Elisabeth, was soll man von dir übrig bleiben, wenn du irgendwann in Rente gehst, womöglich, oder vielleicht gar nicht mehr auf dieser Welt bist? Was soll
Ja.
zurückbleiben von
Ja.
dir?
Ja, was zurückbleiben soll, sind in Unternehmen gute Führungsstrukturen, die es ermöglichen, dass Menschen darin gut führen und arbeiten können, damit sie die Ziele, die sie sich setzen, auch gut erreichen können. Und damit sie sieht und dass sie sich gegenseitig in Führungssystemen weniger das Leben schwer machen und weniger auf den Füßen stehen, sich weniger mit Konflikten beschäftigen müssen, sondern dass sie so gute Arbeitssysteme, Strukturen und Prozesse haben, dass sie die Ziele, die wir brauchen, wirklich erreichen können. Ja, das Unternehmen das schaffen und das Unternehmen sich ihre übergeordneten Missionen auch erreichen können. Ja, weil ich glaube, dann können wir auch eine gute Zukunft haben, weil die meisten Unternehmen haben sehr große, ambitionierte und auch nachhaltige Ziele für unsere Welt und arbeiten daran. Und ich will, dass sie das erreichen. Und das, glaube ich, können sie, wenn sie wirklich das Potenzial des Miteinanders, ja, entfesseln.
Schön. Eine allerletzte Frage. Wir zeichnen das ja als Video auf. Es gibt also auf YouTube gibt es diese Folge. Es gibt sie on air auf allen Podcast-Plattformen. Und ich denke mir manchmal, was wäre, wenn meine, also ich habe ja zwei Söhne, die sind 15 und 18, ne? Wenn die so in 30 Jahren auf YouTube auf meine Videos stoßen. Jetzt hast du bist ja auch Mama, deine Kinder sind noch ein bisschen jünger. Was würdest du denn gerne, mal angenommen, deine Kinder finden diese Folge in 30 Jahren. Und vielleicht gibt es dich noch, vielleicht auch nicht mehr. Was würdest du ihnen gerne hier noch mitgeben als kleine Botschaft aus der Vergangenheit dann? Wie sind die
Als
anderen zu
Botschaft
dir?
aus der Vergangenheit, dann würde ich Ihnen gern zurufen wollen, dass Sie immer wieder hinterfragen, machen Sie das, was Sie wirklich lieben, also und bewegen Sie da Großes. Also trau dir zu, wirklich Großes zu bewegen und möglich zu machen, weil jeder von uns, und sei er auch noch, so fühlt er sich noch so klein, hat einfach die Kraft, in der Zukunft was zu gestalten und zu verändern. Und wenn jeder diese Kraft in sich entdeckt und das sich auch erlaubt, möglich zu werden,
Ja.
dann glaube ich, können wir wirklich die Gesellschaft auch in 30 Jahren positiv mit in die Zukunft tragen.
Wie auch immer, wir befördern uns selbst.
Genau, wir befördern uns selbst. Ja.
Elisabeth, ich danke dir sehr für ein tolles Gespräch. Alle Informationen, wie man zu dir finden kann, wie man zu Lead West finden kann, deine Webseite, deine Kontaktdaten auf LinkedIn hängen wir natürlich in die Shownotes. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich auf Feedback von Zuhörern. Auf alle Fälle, oder?
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke, liebe Julia.
So, das war also die Folge mit Elisabeth zum Einstieg in neue Führungsrollen und ich hoffe, du hast viele gute Ideen mitgenommen, wie du diese Herausforderung noch leichter meistern kannst. Alle Infos zu Elisabeth findest du, wie erwähnt, in den Shownotes und wir freuen uns darüber, wenn du diese Folge weiterleitest an Menschen, die vielleicht jetzt gerade in eine neue Führungsrolle einsteigen. Und wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen, zum Beispiel mit 5 Sternen auf iTunes. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Alles Liebe und bis bald. Keep going, deine Julia.